Dimensionen des aktuellen Rechtsextremismus. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 8. Gefahr für die Demokratie. Von den Corona-Protesten zur Delegitimierung des Staates. Von Philipp Schnee.
Der Staat und seine Institutionen wurden in ihrer Legitimität in Frage gestellt. Politikerinnen und Politiker in ihrem privaten Umfeld bedrängt, antisemitische Verschwörungsmythen verbreitet. Zum Teil wurde zu Gewalt, sogar zum Mord aufgerufen. Die Zuordnung dieser Demokratien Staatsfeindlichkeit zu bestimmten Bereichen, ob Rechtsextremismus, ob Reichsbürger und Selbstverwalter, ob Linksextremismus, ist in vielen Fällen schwierig.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Sie umschreibt hier, was sie und ihre Behörde, das Bundesamt für Verfassungsschutz, unter dem Titel dieser Podcast-Folge verstehen.
Verfassungsrelevante Delegitimierung des Staates.
Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Ein schwieriger Begriff, den der Verfassungsschutz sich da ausgedacht hat. Und nicht nur die Aussprache. Der Begriff ist schwierig zu fassen. Das wird sich gleich zeigen. Ein bisschen wie ein Pudding an die Wand nageln.
Was zeichnet dieses sogenannte Delegitimierer-Spektrum aus?
Das frage nicht nur ich mich und Sie sich vielleicht auch. Das fragt ja auch Tom Mannewitz, Professor für politischen Extremismus an der Hochschule des Bundes.
Ursprünglich kommt das aus diesen Corona-Protesten von 2020. Das ist sozusagen die Geschichte dieses Begriffs. Und da haben die Verfassungsschutzbehörden gesagt, wir beobachten hier etwas Neues. Etwas, das wir mit den bisherigen Begriffen, also Rechtsextremismus beispielsweise, nicht mehr fassen können, aber sehr wohl fassen müssen, weil dieses Spektrum sich offensichtlich gegen die Grundlagen unserer freiheitlichen Demokratie wendet.
Diese Bekämpfung durch Delegitimierer zeigt sich im Aufsuchen von Privatwohnungen von Politikerinnen und Politikern, die über sogenannte Hausbesuche bedrängt und eingeschüchtert werden sollen. Sie zeigt sich in Entführungs- und Mordplanungen, beispielsweise der Chatgruppe Vereinte Patrioten, oder bei Gewalttaten und Aggressionen während der zahlreichen Protestkundgebungen. Die Gewalt gipfelte in der Tötung eines Mitarbeiters einer Tankstelle in Idar-Oberstein im September 2021.
So umschrieb Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang 2022 die neue Kategorie. Das, was aus den Corona-Protesten radikalisiert hervorgegangen ist, das beschreibt seine Behörde mit verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Der Verfassungsschutz unterscheidet heute also nicht nur Linksextremisten, Rechtsextremisten, Islamisten, sondern inzwischen auch Reichsbürger und Selbstverwalter und neu seit April 2021 Delegitimierer. Eine Unterscheidung, die viele zivilgesellschaftliche Akteurinnen für schwierig halten. Tom Mannewitz erklärt die Definition des Verfassungsschutzes.
Wenn es etwas gibt, was vielleicht dieses Delegitimierer-Spektrum auszeichnet, dann ist es so ein Amalgam, wenn Sie so wollen, aus verschiedenen Teilaspekten, die hier besonders stark auftreten. Das ist der Hass auf das System, und zwar auf das gesamte System und nicht nur auf einzelne Politiker. Und das zweite ist im Grunde eine grundlegende und eigentlich im gesamten Spektrum zu findende Unterstellung von eigennützigen oder verbrecherischen Motiven bei den Politikern. Und zwar so weit, dass es also stark verschwörungstheoretischen Charakter hat, was wiederum nochmal ein eigenes Merkmal hier wäre. Also zum Teil eben antisemitisch grundierte Verschwörungserzählungen und schließlich die Befürwortung von Widerstand. Also die Aufforderung dazu, sich dem System zu widersetzen, Aufforderungen der da oben, ich mache das hier mit Gänsefüßchen, der da oben eben nicht Folge zu leisten, sich zu widersetzen, Widerstand zu leisten. Und da kann man eben sagen, das ist also etwas, dieser Widerstandsdiskurs und der Hass auf die da oben und das System, das, für das die da oben eben stehen, als zentrales Merkmal und eben als Ersatz für diesen Gegenentwurf, weil den gibt es hier nicht. Und wo es den gibt, ist es eben nicht der legitimäre Spektrum, sondern eben Rechtsextremismus.
Die Zusammenfassung von Rechtsextremismusforscher Matthias Quent ist etwas knapper.
Wenn man einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden kann, dann ist es wahrscheinlich die Verbreitung von Verschwörungsideologien.
Aber nochmal einen Schritt zurück. Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Viele Beobachterinnen waren damals ja sehr verwundert, wer dort auf der Straße zusammenfand. Batik-Hosenträger aus dem Alternativmilieu, einige Linke, bisher eher wenig politisch aktive Bürgerinnen, Anhänger von Verschwörungserzählungen, extreme Rechte. Alle zusammen gegen Karl Lauterbach und die Regierung. Matthias Gwendt forscht am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena dazu.
Also zunächst hatte man es ja teilweise auch mit ganz legitim aus demokratiepolitischer Sicht nicht zu beanstandenden Protesten zu tun, indem gesagt wird, wir haben Sorgen um unsere Grundrechte oder indem Menschen für ihre Interessen beispielsweise aus der Gastronomie auf die Straße gegangen sind.
Und was wir dann rausgefunden haben, ist 2020, 2021, dass man eben sehen konnte, während am Anfang wirklich unterschiedliche Gruppen auf der Straße waren, dass sozusagen nach und nach zu einer Dominanz von rechten Gruppierungen kam und auch rechtes Gedankengut sich unter die Forderungen der Protestierenden gemischt hat. Also man hat das beispielsweise bei Querdenken gesehen, dass antisemitische Verschwörungsmythen zunehmend eine Bedeutung gefunden haben.
Theresa Völker hat am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung die Corona-Proteste und ihre Radikalisierung untersucht.
Spätestens mit dem Angriff auf den Reichstag dann diese Radikalisierung des Protests und eben die Dominanz von den rechten Gruppierungen. Und ich glaube, was da eben ganz wichtig ist, was wir gesehen haben, dass in solchen kritischen Momenten, in solchen Kontexten, wo die Gesellschaft noch nicht genau weiß, was los ist und auch die Politik, rechte und rechtsextreme Gruppen sehr gut darin sind, solche Momente auszunutzen und auch die Angst und die Unsicherheit in der Bevölkerung irgendwie zu mobilisieren oder Leute auf die Straße zu bringen.
Das Problem beginnt in meiner Lesart spätestens dann, wenn sehr stark verschwörungsideologische Narrative auf diese Unzufriedenheit kommen. Das heißt also, wenn dahinter ein großer Plan vermutet wird, wenn es zu einer generalistischen Systemkritik übergeleitet wird und Desinformation über soziale Medien, wenn man einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden kann, dann ist es wahrscheinlich die Verbreitung von Verschwörungsideologien.
Matthias Gwendt nennt das die Rechtsradikalisierung der Unzufriedenheit. Ein Sammelbecken für Antidemokraten.
Zur Schwierigkeit gehört ja, dass es auch große regionale Unterschiede gibt zwischen beispielsweise Baden-Württemberg, zwischen Hamburg, Berlin, Ostdeutschland. Das heißt, wer dieses Protestgeschehen gesteuert, geleitet und auch mit der politischen Programmatik geführt wird, unterscheidet sich.
Im Süden war die Querdenkenbewegung stärker durch alternative und esoterische Milieus geprägt. In Berlin beispielsweise gab es um einen Dramaturgen eine linke Linie. Im Osten waren meist schon früh extrem rechte Organisatoren beteiligt, etwa die Kleinstpartei Freie Sachsen oder der sonntägliche Protest entlang der Bundesstraße 96.
Es hat keine Woche oder keine zwei Wochen gedauert, dass wir dort eine große Anzahl von Reichskriegsflaggen und ähnlichen Kundgebungsmitteln gefunden haben oder gesehen haben, die eindeutig der extremen Rechten zuzuordnen sind.
Susanne Feustel arbeitet als Fachreferentin für Rechtsextremismus beim Kulturbüro Sachsen. Sie hat die Proteste begleitet und auch das gemacht, was man häufig hört, mit den Leuten ins Gespräch kommen. Zum Beispiel in Seminaren mit Menschen aus dem Milieu, das der Verfassungsschutz jetzt als Delegitimierer beschreibt.
Und dort ist die Erfahrung, die wir mehrmals gemacht haben, Menschen erst berichtet haben von Skepsis gegenüber den Impfungen und Corona-Maßnahmen, was ja unser Ziel ist, da ins Gespräch zu kommen und auch nochmal die Funktionsweise von Demokratie und Dilemmata, die Demokratie dort hat, mit Menschen zu besprechen. Und uns ist es dort aber eigentlich meistens passiert, dass wir, desto tiefer das Gespräch ging, diese Personen immer, weil antisemitische Verschwörungsideologien uns dann dort erzählt haben, wo wir dann festgestellt haben, dass da schon ein rechtsextremes Weltbild, ein sehr gefährliches da ist.
Mit den Leuten direkt sprechen, das hält Feustel aus ihrer praktischen Erfahrung für wenig sinnvoll. Vielmehr müssen die Menschen aus dem alltäglichen Umfeld, die Familie, Vereine, aus dem Beruf, empowert werden, wie sie sagt. Mut gemacht werden, im Alltag Verschwörungsideologien zu widersprechen.
Weil wir davon überzeugt sind, dass Menschen, die so eine tiefen Einstellungen haben, mit denen kann man eigentlich nur ins Gespräch kommen, wenn man da eine Beziehung hat. Wir nennen das Beziehungsarbeit. Wenn man die Menschen mehrmals trifft, wenn das quasi so ein sozial-räumlicher Bezug auch ist. Und da legen wir Menschen immer ans Herz, die von sowas umgeben sind, da die Beziehungen aufrechtzuerhalten, sie nicht abzubrechen, regelmäßig das Gespräch zu suchen, diskutieren, wie das gehen kann, auch nehmt sie mit in eure Vereine, bleibt mit ihnen im Gespräch, aber schaut, dass sie dort keine Chance haben zu agitieren, da müssen Grenzen geschaffen werden, dass dort sich alle sicher fühlen, die auch sonst vielleicht von rechter Gewalt betroffen sind, guckt, dass soziale Beziehungen aufrechterhalten werden, bietet wieder was anderes an.
Aber wer sind die Menschen, die da auf die Straße gehen?
Das hat ja jetzt auch die Forschung zum Thema gezeigt, dass wir es hier schon mit Menschen zu tun haben, wo einige vorher überhaupt nicht politisch aktiv waren und auch aus Kreisen kommen, die bislang dieser ominösen politischen Mitte zugerechnet wurden. Das heißt also Menschen, die in der Vergangenheit nicht dadurch aufgefallen sind, dass sie an gewaltverherrlichenden Demonstrationen teilgenommen haben oder an demokratiefeindlichen Veranstaltungen teilgenommen haben. Es handelt sich hier um ein Milieu von Menschen, die, wenn man der Forschung folgt, wo man sagt, die bislang eigentlich sehr zufrieden mit der Gesellschaft waren, die durch ihr Fortkommen in der Gesellschaft auch gar kein Problem hatten und die Demokratie gut finden oder fanden bis zu dem Zeitpunkt und die durch bestimmte Ereignisse quasi ihr Vertrauen in Demokratie verloren haben.
War der Protest und auch die Teilnehmer ganz am Anfang heterogen, wie alle sagen, stellen doch alle Beobachterinnen und Beobachter fest, dass ziemlich schnell rechte Ideen und Erzählungen, aber auch konkret rechte Aktivisten und Aktivistinnen und Organisationen einen bedeutenden Einfluss gewannen. Warum also eine neue Kategorie im Verfassungsschutzbericht? Sind die Delegitimierer nicht einfach als rechtsextrem einzustufen?
Delegitimierer sind nicht zwangsläufig rechtsextrem. Das macht es ja so kompliziert.
Das sagt Tom Mannewitz, der qua Amt als Professor an der Hochschule des Bundes, dort wo also auch Verfassungsschützer ausgebildet werden, den Behörden am nächsten steht. Aber, er ergänzt,
das Fehlen an einer eigenständigen politischen Utopie macht sie unglaublich anschlussfähig an andere extremistische Phänomenbereiche, insbesondere eben den Rechtsextremismus. Sei es, dass man gemeinsam mit Rechtsextremisten demonstriert, kooperiert, langfristig kooperiert, dass man sich solidarisiert, sei es, dass vermehrt also rechtsextremistische Narrative und auch Verschwörungsnarrative aufgenommen werden. Diese Amalgamierung ist da. Gleichwohl, es gibt eben auch Leute, und die treten dann eben in diesen Verfassungsschutzberichten unter dieser so merkwürdig klingenden Kategorie auf, die eben nicht einschlägig rechtsextremistisch sind, weil dann eben diese Überbewertung des Volkes, diese ethnische Kategorisierung, diese Ungleichheitsgeschichte keine richtige Rolle spielt. Also nein, Delegitimierer sind nicht automatisch Rechtsextremisten, aber es gibt eine sehr hohe Anschlussfähigkeit.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie definiert man Rechtsextremismus? Und das ist ja ein sehr alter Streit zwischen Sozialwissenschaften und Nachrichtendiensten. Wenn wir es mal ganz basal fassen, was bedeutet eigentlich rechts? Rechts ist die Befürwortung von Ungleichheit und es ist das Präferieren von individueller Freiheit gegenüber gesellschaftlicher Verantwortung. Das ist noch nicht automatisch extrem oder radikalisiert, aber es ist etwas, was gerade in diesem Moment, also ich entziehe mich sozusagen der Verantwortung für die Gesellschaft, indem ich mich nicht an die Schutzmaßnahmen halte, in einer gewissen Weise angelegt ist. Das kann etwas liberal-freiheitliches sein in Maßen, aber radikalisiert würde ich dann doch sagen, sind es. Und selbst wenn die Leute eben nicht vorher bei NPD-Demos waren, wenn sie nicht rassistisch auftreten oder sowas, sind es im Kern doch rechte Reaktionsweisen, die politisch radikalisiert werden. Und Sicherheitsbehörden funktionieren anders, die sortieren nach, woher kennt man die Akteure, waren die vorher organisiert im Rechtsextremismus, findet man da Basiselemente von sowas wie völkischen Nationalismus und ähnlichem wieder.
Ich persönlich sehe die Abgrenzung schwierig, weil ich auch schon nicht verstanden habe, warum Reichsbürger und Reichsbürgerinnen nicht eine Unterkategorie der extremen Rechten in so einer Beschreibung geworden sind. Das kann man jetzt handhaben, wie man will. Da will ich den Behörden nicht reinreden. Für mich ist da die Problematik allerdings die, dass im Zweifelsfall halt die Zahlen, die den Rechtsextremismus beschreiben, und das ist ja eine der Aufgaben der staatlichen Behörden, auch die Öffentlichkeit zu informieren, das Problem kleinredet, wenn man verschiedene Sachen dort rausnimmt. Kundgebung nicht mehr als rechtsextrem bezeichnen, auf der sich aber Reichsbürger tummeln und auch andere Rechtsextremisten unterwegs sind, aber nur weil auf dieser Demo bestimmte Sachen nicht gesagt werden oder zum Beispiel einfach die Demokratie in einer Art und Weise angegriffen wird, die jetzt nicht eindeutig rechtsextreme oder nationalsozialistische Ziele verfolgt, dort nicht zugeordnet werden, dann gibt es auch eine andere Gefahrenbeschreibung meines Erachtens.
Der Mord in Idar-Oberstein, wo ein sogenannter Corona-Gegner einen jungen Studenten erschossen hat in einer Tankstelle, gilt nicht als rechtsmotiviert, obwohl der Täter also ganz klar den üblichen rechtsextremen Narrativen unserer Zeit, Klimawandelleugnung, Corona-Leugnung und so weiter angehangen hat, in sozialen Netzwerken rechtsextremen Accounts gefolgt, das dort den AfD-Politiker Björn Höcke angeschrieben hat und so weiter. Trotzdem ist es nicht als politisch rechts eingestuft. Also diese Problematik besteht durchaus auch.
Es gibt die Befürchtung, dass die neue Verfassungsschutzkategorie zu einer Unterschätzung führt. Wie gefährlich sind sie also? die Delegitimierer.
Wir haben das ganze Handlungsrepertoire von politischen Bewegungen von legitim und gewaltfrei und konventionell hin zu bis zum Terrorismus neigen tatsächlich. Das erklärt eigentlich auch die Relevanz, denn gerade was den Terrorismus angeht oder allgemein die Gewaltneigung, da können wir eben von der Größenordnung, also wie viele Leute gehören hier dazu, nicht unbedingt auf die Gefährlichkeit schließen. Also für einen hoch eskalierenden Gewaltanschlag braucht es eben keine Gruppe von 2000 stark militarisierten und hierarchisch organisierten Extremisten. Wir müssen, glaube ich, zwei Dinge voneinander trennen. Das eine ist der Umstand, dass wir es mit einem Phänomen zu tun haben, mit dem sich der Verfassungsschutz beschäftigen muss und mit dem sich auch die politische Bildung, die Präventionsarbeit beschäftigen muss. Der andere ist, welches Label packt man darauf? Wenn ich eine Kritik an diesem Begriff hätte, dann ist es natürlich, dass er nicht allzu viel aussagt über dieses Spektrum, aber das liegt wiederum an dem Spektrum selber, nicht unbedingt an dem Begriff.
Also für uns als Zivilgesellschaft ist er nicht hilfreich, aber wir arbeiten allgemein wenig mit den Begrifflichkeiten, die vom Verfassungsschutz geprägt wurden.
Wenn nicht verfassungsschutzrelevante Delegitimierer, welche alternativen Begriffe gibt es dann, die das Phänomen besser beschreiben?
Ich kann zwei andere Begriffe gern vorstellen, die da in der Forschung kursieren, die aber auch wiederum einige Probleme mit sich bringen. Der eine ist der aus der englischsprachigen Forschung, ist ja dieses das Anti-Government Extremism, also Anti-Regierungsextremismus. Der scheint mir aber deswegen relativ problematisch zu sein, weil er signalisiert, nur wenn ich oder bereits wenn ich mich gegen die Regierung auflehne oder sie kritisiere, bin ich deswegen gleich Extremist.
Ich verstehe die Notwendigkeit, dafür einen neuen Begriff zu brauchen, eine neue Kategorie zu brauchen. In der Forschung gibt es eine ganze Reihe von Versuchen, dafür eine Antwort zu finden, die natürlich nicht so staatsfixiert sind. Misstrauensgemeinschaften beispielsweise oder auch libertärer Autoritarismus von Amlinger und Nachtwey basierend auf Interviews oder Forschung in dieser Szene. Das sind Begriffe, die zumindest für die wissenschaftliche Auseinandersetzung und ich würde sagen auch für die politische Bildung besser geeignet sind, weil sie verweisen nicht nur auf den Akt der sozusagen Verächtlichmachung des Staates oder die Legitimierung des Staates, sondern auch auf die gesellschaftlichen Konflikte und Widersprüche, die diesen Bewegungen, die diesen Mobilisierungen zugrunde liegen und die ja nicht nur auf die Extremphänomene zu reduzieren sind, sondern diese Fragen der Aushandlung von Freiheit versus Verantwortung, Gemeinschaft versus Individuum und sowas, das sind ja grundlegende soziale Fragen.
Die Autoren Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey sprechen von verdinglicht, also die Leute aus diesem Spektrum begreifen die eigene Freiheit als etwas, über das sie allein verfügen können und müssen und etwas, wo es niemandem zukommt, diese Freiheit in irgendeiner Art und Weise zu begrenzen oder zu beschneiden. Und das autoritäre Element kommt dadurch zustande, dass eben dieses Spektrum, so heißt es, eben alle anderen mit anderem Freiheitsverständnis abwertet und eben von sich weist. Das ist also dieses Spektrum des libertären Autoritarismus.
Wir haben es auch mit einer Veränderung des Rechtsextremismus zu tun, wo wir weltweit in Argentinien, in den USA, aber eben auch in Deutschland neue Elemente eines Rechtslibertarismus sehen, der nicht mehr auf eine sozusagen völkische Kollektivierung im Zentrum setzt, sondern der die liberalen Elemente, die freiheitlichen Elemente, der den Individualismus radikalisiert und auch den Markt radikalisiert und sagt also ja letztlich ein Survival of the Fittest. Und diese sozialdarwinistische Komponente, die in Teilen der Protesten mitschwingt, ist für die Behörden nicht ausschlaggebend für eine Bewertung.
Also ist libertärer Autoritarismus der passendere Begriff?
Das Konzept des libertären Autoritarismus ist zumindest sozialwissenschaftlich überzeugender. Ob der jetzt geeignet ist für Nachrichtendienste, die ja vor allem auch die Funktion haben, eine Sortierung für Behörden zu finden, Orientierungssicherheit für Polizei und Ordnungsämter und so weiter, das steht ja auf einem anderen Blatt.
Ich persönlich finde die Herleitung des Begriffs schlüssig. Den Begriff für eine Beschreibung einer politischen Bewegung finde ich schwierig, weil er sehr akademisch ist und viele Menschen ihn einfach nicht verstehen werden. Auch ich muss jedes Mal überlegen, wie er genau ausgesprochen wird.
Ich bin dankbar, dass ich nicht verantwortlich bin, über die Begriffe zu entscheiden, ja, weil sie sind alle von Dilemmatas geprägt.
Eine Schwierigkeit hat hier der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang selbst beschrieben.
Lassen Sie mich eines in aller Deutlichkeit hier nochmal unterstreichen.
Ein Kern der Definition seiner Behörde ist nämlich, reichlich vage, die Verächtlichmachung des Staates.
Unser Interesse gilt nicht einer kritischen Haltung von Protestteilnehmern gegenüber den Bundes- und Landesregierungen, sondern den Gewaltaufrufen und Angriffen auf unsere Demokratie.
Der Begriff ist sehr weit gefasst. Und das, also was fällt darunter? Wo passiert die Grenzung? Ja, ist es jetzt schon eine Delegitimierung des Staates, wenn die Institutionen der Bundesrepublik mit denen der DDR beispielsweise gleichgesetzt würden? So könnte man das lesen. Das hört man allerdings auch aus der CDU, wenn von Heizungsstasi beispielsweise die Rede ist. Das ist ja damit dann offensichtlich nicht gemeint.
In der Tat, also besteht vor allen Dingen die Problematik darin, dass man als Außenstehender, also als einfache Bürgerin, als einfacher Bürger eben nicht unbedingt sofort intuitiv sieht, ich komme mit meinem Handeln jetzt noch nicht in diese verfassungsschutzrelevante Kategorie oder vielleicht doch schon. Und das schafft natürlich ein gewisses Akzeptanzproblem. Und da sehe ich, glaube ich, die größere Gefahr.
Wo ist sozusagen die Härteschwelle? Und diese Härteschwelle ist auch auf andere Sachverhalte, ja, für die Klimabewegung umlegbar oder auch auf linke Gesellschaftskritik theoretisch umlegbar. Wer entscheidet letztlich darüber, wo ist diese Grenze überschritten oder wo nicht? Und damit hängt dann auch die Gefahr einer ausufernden Delegitimierung von politischer Kritik seitens des Staates zusammen. Das ist ein Punkt, den die AfD sehr stark gemacht hat, auch in dieser Debatte im Deutschen Bundestag. Aber nur weil die Rechtsradikalen diese Kritik äußern, bedeutet das, glaube ich, nicht, dass man nicht trotzdem auch zumindest auf die Missbrauchsanfälligkeit einerseits der Nachrichtendienste auch in ihrer Geschichte hinweisen sollte und damit auch eine zumindest theoretische Missbrauchsanfälligkeit dieses Begriffes anmahnen sollte.
Wir reden ja jetzt hier über die Behörde des Verfassungsschutzes. Das heißt also eine staatliche Behörde, die politisches Agieren in einem Raum beobachtet, der noch lange vor einer Strafbarkeit liegt. Das ist ja in einer Demokratie schon eine sensible Sache. Und da würde ich auch vielleicht dafür plädieren, da genau abzuwägen, wo die Schwelle ist, dass es tatsächlich so gefährlich ist, dass ein Staat darauf hinweisen muss, dass es als eine extremistische Bewegung auch als gefährlich eingeschätzt wird.
Ich hatte am Anfang gewarnt, ein schwammiger Begriff, ein Pudding, der an die Wand genagelt werden will. Niemand ist wirklich glücklich mit dieser Kategorie. Es gibt viel nachvollziehbare Kritik. Aber eine richtige Alternative hat auch niemand zur Hand. Und nach den großen Corona-Protestwellen, was ist von diesem Phänomen der Delegitimierer überhaupt eigentlich geblieben? Und was bleibt? Theresa Völker vom Wissenschaftszentrum Berlin hat beobachtet, wie es der Bewegung, dem Milieu auch gelingt, für neue Themen zu mobilisieren. Der Energiekrise, dem heißen Herbst, den Bauernprotesten.
Ich stelle damit die Demokratie ein Stück weit in Frage und kritisiere nicht nur die Regierung für ihr Handeln, was ein legitimer Bestandteil von einem demokratischen System ist, sondern das darüber hinausgehende. Das ist was, was wir aktuell in sehr vielen Bewegungen finden. Es hat es schon immer gegeben, da gibt es eine Kontinuität von diesem regierungsablehnenden oder Demokratie in Frage stellenden Gedankengut, auch im Rechtsextremismus, auch im Islamismus. Aber das ist sozusagen so eine Forderung, die jetzt, wie gesagt, auch in den Bauernprotesten aufgeploppt ist, wo sich Menschen leichter mit identifizieren können, weil der Schritt zu sagen, ich bin frustriert, was hier aktuell passiert und ich lehne die Regierung, wie sie aktuell handelt, ab. Dann auf die Straße zu gehen und nicht zu realisieren, ich laufe hier gerade wirklich mit Reichsbürgern, die nicht nur die Regierung kritisieren, sondern tatsächlich das politische, demokratische System, wie es ist, als solches abschaffen wollen. Diese Heterogenität der Proteste, das ist, glaube ich, was uns länger beschäftigen wird. Weil diese Kombination aus rechtsextremistischen Gruppen auf der Straße zusammen mit den, in Anführungszeichen, normalen Leuten oder mit Leuten, die vorher unpolitisch waren, sozusagen zu unterschiedlichen Themen mobilisieren, das ist sozusagen ein Phänomen, was wahrscheinlich jetzt häufiger vorkommt.
Eine Strategie der extremen Rechten, die schon immer da ist, die es aber in letzter Zeit tatsächlich sehr stark zu beobachten gab, ist das Andocken an Krisen. Das heißt, Krisen zu nutzen, um Menschen einfache Antworten zu präsentieren, die da nicht sind, beziehungsweise auch eine einfache Erklärung für das, was da geschieht, zu bringen und sie damit quasi auch in ein bestimmtes Weltbild mit reinzuziehen. Und in diesen großen Zeiten der Unsicherheiten haben die natürlich nochmal neue Menschen ideologisiert, die sich die Komplexität unterschiedlicher Verhältnisse und Entscheidungen, die da gefallen sind, nicht erklären konnten und die mit diesen einfachen Antworten quasi auch was gefunden haben, wo sie ihrem Protest nicht nur Raum geben konnten, sondern sich auch selber dann als politisch aktiv bezeichnen konnten. Und wenn wir uns das angucken, was jetzt eigentlich darunter gefasst wird unter dieser verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates, wo in der Forschung gesagt wird, ein Milieu, was da eher wissenschaftlicher beschrieben als libertärer Autoritarismus bezeichnet werden kann. Dann, wenn man den Forschern und Forscherinnen glaubt, dann haben wir es hier mit Menschen zu tun, die bislang profitiert haben von der Gesellschaft, sich in ihren Freiheiten aber eingeschränkt gefühlt haben, dann zu den Corona-Protesten und da vor allen Dingen ein Angebot von rechts bekommen haben, sich da zur Wehr zu setzen.
Tatsächlich ist ein relevanter Teil derjenigen, die noch aktiv sind, vom Rechtsextremismus dann vereint worden. Die allermeisten haben die Themen auch dann weitergetrieben. Dann ging es nicht mehr nur um Corona, sondern dann ging es um den Krieg. Dann hat man vor allem auch russische Narrative übernommen. Ganz stark und ganz zentral auch die Ablehnung von Klimaschutzmaßnahmen. Der Narration folgend, der Corona-Lockdown war nur ein Trainingslauf für den eigentlich anstehenden Klima-Lockdown, den die Eliten planen würden. Auch andere Konflikte werden in diesem Zusammenhang werden aufgenommen. Insofern hat sich auch hier das Feld doch thematisch entgrenzt.
Der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, Klimawandel, Bauernproteste, das Milieu der Delegitimierer oder wie immer man sie denn auch nennen mag, hat längst andere Protestanlässe gefunden. Bleibt die Frage, wie hilfreich der Begriff ist. Jetzt zum Ende spreche ich ihn nochmals aus. Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates.
Ich bin glücklich damit, dass man diesen Phänomenbereich aufgemacht hat. Also offensichtlich ist ja ein Thema aufgekommen, das von Wichtigkeit ist. Über den Begriff selber kann ich mir vorstellen, hat die Behörde keine größeren Bauchschmerzen, weil das ist einer, der muss juristisch natürlich auch wasserdicht sein. Der Verfassungsschutz ist ja keine NGO, sondern immer noch eine Behörde. Aber ob das einer ist, der super anschlussfähig ist an die gesellschaftliche Debatte, da würde ich vielleicht ein Fragezeichen dahinter setzen.
Manchmal hat man das Gefühl, man bewegt sich eher in einem James-Bond-Film als in der Realität, wenn man auf Telegram-Kanälen unterwegs ist. Und das liegt auch daran, dass diese politische Kritik teilweise von Milieus hervorgebracht wird, in denen die politische Kommunikation, das politische Verständnis, das Vokabular, der Bildungsgrad überhaupt nicht so ist, wie wir das auf unseren Tagungen, Konferenzen oder auch in Behörden kennen, sondern dass man eben die Welt und das, was in der Welt passiert, mit den Begriffen, mit den Bildern, mit den Geschichten versucht zu erklären, die man kennt, die man aus der Popkultur kennt, die man aus Filmen kennt, die man aus Geschichten oder auch aus eben den Darstellungen in sozialen Medien kennt. Und darum haben wir ein riesiges Kommunikationsproblem, wenn wir versuchen, mit Begriffen der Aufgeklärtheit zu argumentieren und die dann durchzudefinieren und das aber zum Großteil überhaupt nicht die Sprache der Gesellschaft ist. Das ist ein riesiges Problem für die politische Bildung, aber auch für Behörden, die in irgendeiner Weise ja auf eine gemeinsame Sprache angewiesen sind.
Das war Folge 8. Gefahr für die Demokratie? Von den Corona-Protesten zur Delegitimierung des Staates. Von Philipp Schnee. Diese Folge ist Teil des Podcasts Dimensionen des aktuellen Rechtsextremismus der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de/rex24-podcast.